das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Nun hat Deutschland auch insgesamt den kritischen Corona-Wert überschritten, ab dem eine Region eigentlich Risikogebiet wird. Wir liegen statistisch gesehen bei 51,3 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Mir bereiten die vielen Neuinfektionen Sorge, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den vergangenen Tagen des Öfteren. Nun muss er sich erstmal um sich selbst kümmern, denn Spahn wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Ausgerechnet der Gesundheitsminister, könnte man sagen, derjenige also, der qua Amt von Anfang an vorderster Stelle im Kampf gegen die Pandemie stand. Noch heute Morgen hatte Spahn an der üblichen Kabinettssitzung teilgenommen, klar mit Maske, die er dann aber, wie die anderen Anwesenden auch, später am Platz abnahm. Am Nachmittag begab er sich dann in Quarantäne. Von dort sendete er am Abend diese Botschaft via Twitter. Danke für die vielen guten Wünsche. Ich bin in häuslicher Isolation und erhole mich mit aktuell nur Erkältungssymptomatik. Oliver Kör in unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Was heißt das denn jetzt für den Rest der Bundesregierung, die ja heute, wie wir es gesehen haben, mit Spahn Kontakt hatten am Kabinettstisch?
Die müssen jetzt nicht in Quarantäne, weder die anderen Regierungsmitglieder noch die Kanzlerin. Das liegt einfach daran, dass das Kabinett schon seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr im eigentlichen Kabinettssaal tagt, sondern im internationalen Konferenzsaal, ein riesiger Raum, wo alle mit 2 Metern und mehr Abstand zueinander sitzen. Da ist Spahn heute Morgen aufgetaucht, wir haben es gesehen, mit Maske. Da hat es dann eine Begegnung mit der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gegeben. Da hatten auch beide Maske auf, sind sich aber etwas näher gekommen. Giffey hat dann am Abend einen Corona-Schnelltest schon mal gemacht, der negativ ausgefallen ist. Man geht also davon aus, dass die anderen Regierungsmitglieder da jetzt keiner größeren Gefahr ausgesetzt waren. Dafür werden diese Corona-Regeln ja überhaupt gemacht und eingehalten, dass, wenn ein Positiver im Raum ist, sich die anderen nicht anstecken. Und jetzt geht es eben darum, dass man die anderen Kontaktpersonen von Jens Spahn, mit denen er in den vergangenen Tagen zu tun hatte, ausfindig macht.
Und welche Reaktionen gab es im politischen Berlin denn auf diese Nachricht?
Da gibt es hauptsächlich Genesungswünsche an Jens Spahn, angefangen von der Kanzlerin über die Kabinettsmitglieder, über die CDU-Mitglieder, aber auch vom politischen Gegner. Aber insbesondere in den sozialen Netzwerken gibt es auch eine gewisse Häme, dass ausgerechnet Jens Spahn, der an vorderster Front die Einhaltung der Corona-Regeln eingefordert hat, jetzt möglicherweise diese Regeln eben nicht befolgt hat oder aber, dass die Regeln komplett wirkungslos gegen das Virus sind. Und nun kann außer Jens Spahn niemand sagen, ob er sich an irgendeine Regel vielleicht nicht gehalten hat. Aber zur Wirksamkeit der Regel muss man eben auch sagen, dass die Abstandsregeln, Hygieneregeln wie Händewaschen und bis hin zum Lüften ja nur dafür sorgen sollen, dass sich das Virus möglichst nicht weiter verbreitet. Einen 100-prozentigen Schutz kann gar nichts da liefern. Allenfalls eine komplette Isolation, die man aber auch über Monate nicht durchhalten wird.
Oliver Kör, vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin. Normalerweise sind die einzelnen Bundesländer für die Verfolgung von Straftaten auf ihren Gebieten zuständig, übernimmt aber der Generalbundesanwalt einen Fall, dann deutet das oft auf den Verdacht eines terroristischen Verbrechens hin. Und auf einen Messerangriff in Dresden trifft genau das jetzt zu. Vor 2,5 Wochen waren in der Innenstadt 2 Touristen mit einem Messer attackiert worden. Einer von ihnen wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Die Polizei nahm nun einen Syrer fest. Der Generalbundesanwalt geht von einem radikal-islamistischen Hintergrund aus. Markus Spieker.
Eine Gasse in der Dresdner Altstadt. Am Wochenende der Einheitsfeierlichkeiten werden hier 2 Männer aus Nordrhein-Westfalen attackiert, einer tödlich. Der andere überlebt schwer verletzt, der Täter flüchtet. Nach über 2-wöchiger Fahndung nun eine Festnahme ganz in der Nähe des Tatorts. Am Vormittag wird der 20-jährige Syrer Abdullah H. dem Haftrichter vorgeführt. Er ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt.
Tatsächlich ist der Beschuldigte bereits erheblich vorbestraft und in Erscheinung getreten. Er wurde erst kürzlich wegen mehrerer staatsgefährdender Delikte, Körperverletzung und Bedrohung darüber hinaus zu einer Einheitsjugendstrafe von 3 Jahren und 1 Monat verurteilt.
Von islamistischem Terrorismus geht der Bundesinnenminister aus. Die Tat führt uns erneut die Gefährlichkeit islamistischer Gewalt vor Augen. Egal welche Form von Extremismus und Terrorismus, es ist höchste Wachsamkeit angezeigt. Eingereist war Abdullah H. hier beim Prozess 2018 vor 5 Jahren. Asyl bekam er nicht, aber eine Duldung. Angeblich knüpfte er in verschiedenen sächsischen Moscheen Kontakte zu Islamisten, wurde womöglich sogar gezielt angeworben. Er begann mit Planungen für einen Anschlag, suchte Mittäter, kam in Haft. Auch hier soll er gewalttätig geworden sein. Dennoch kam er am 29. September auf freien Fuß, allerdings mit Einschränkung. Er stand unter Führungsaufsicht, also unter besonderer Beobachtung. Die Tat konnte das allerdings nicht verhindern.
Im Rahmen der Führungsaufsicht sind nur sehr begrenzt Weisungen möglich und rechtsstaatlich zulässig. Da gibt es einen ganz eng begrenzten Katalog an Weisungen, die erteilt werden können. Und der ist im vorliegenden Fall ausgeschöpft worden.
Sollte sich der Verdacht bestätigen, hätte Abdullah H. nur 5 Tage nach der Haftentlassung zugestochen mit diesem Messer. Warum und wieso ausgerechnet die beiden Touristen zur Zielscheibe wurden, will nun der Generalbundesanwalt ermitteln.
Der Generalbundesanwalt kann so einen Fall wie hier an sich ziehen, wenn es um Staatsschutz geht und der Fall eine besondere Bedeutung hat. Es passiert immer dann, wenn ein politisches Motiv hinter einem Mord vermutet wird, in Dresden ein radikal-islamistisches. Diese Übernahme heute durch die Ermittler in Karlsruhe ist also ein Zeichen dafür, dass dieser Fall eine besondere, eben eine politische Dimension hat.
Klarheit über die Tathintergründe wünschen sich auch die Opferangehörigen. Ihren Schmerz wird das nicht lindern.
Eine brutale, islamistisch motivierte Messerattacke hat es jüngst in Frankreich gegeben. Als der Lehrer Samuel Paty vergangenen Freitag in einem Pariser Vorort von einem 18-Jährigen brutal angegriffen und enthauptet wurde. Offenbar, weil Paty im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte, als er mit seiner Klasse über Meinungsfreiheit diskutieren wollte. Das immer wieder von Terroranschlägen erschütterte Land müsse nun eine, Zitat, Schlacht in den Bereichen Sicherheit, Erziehung und Kultur führen, sagte Präsident Macron mit martialischen wie entschlossenen Worten. Am Abend gab es für den Lehrer eine nationale Gedenkveranstaltung. Aus Paris, Friederike Hofmann.
Die höchste Ehre für Samuel Paty, Lehrer, Opfer des brutalen terroristischen Angriffs. Posthum hat der französische Präsident Emmanuel Macron ihm die höchste Ehrung Frankreichs verliehen, den Orden der Ehrenlegion. Die bewegende Trauerfeier im Hof der Universität Sorbonne.
Samuel Paty
wurde getötet, weil die Islamisten unsere Zukunft wollen. Und sie wissen, dass sie mit den ruhigen Helden wie ihm unsere Zukunft niemals haben werden.
Ils ne l'auront jamais.
Wieder einer musste sterben, sowie mehr als 260 andere Opfer islamistischer Anschläge in Frankreich in den letzten Jahren auch. Und wieder einmal hat keiner es kommen sehen. Derweil gehen die Ermittlungen über die Hintergründe des Attentats weiter. Dieser Vater einer Schülerin hatte Videos ins Netz gestellt, mit denen er den ermordeten Lehrer diffamierte, seine Kontaktdaten veröffentlichte. Er soll auch direkten Kontakt zum mutmaßlichen Attentäter gehabt haben. Hätte man vorher nichts wissen können, wenn es Hinweise im Netz gab? Schwierig, sagt Politikwissenschaftler Asiem El-Defraoui.
Es sind ja zumeist Täter, die sich nur in einem kleinen, radikalisierten Umfeld bewegen, die nicht organisiert sind, die sich zum Teil selber oder durch das Internetumfeld radikalisiert sind. Dass eine solche Gefahr bestand, war schon klar. Aber man wird nie wissen, was wird das genaue Ziel sein.
Die Kritik in Frankreich wächst, dass die Politik zu lange nicht gehandelt hat, Islamisten einfach hat gewähren lassen. Präsident Macron reagiert nun. Diese Moschee, die im Zusammenhang mit dem Attentat stehen soll, wird geschlossen. Verschiedene Organisationen mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund wurden verboten. Er ist einer, der ganz tief drin war. Noam Anoua ist Polizist, hat jahrelang für die französischen Geheimdienste verdeckt im islamistischen Milieu ermittelt. Wir haben heute hier Menschen, die uns sehr brutal ohne Erbarmen den Krieg erklärt haben. Und wir versuchen über administrative Regeln diese Menschen zu bekämpfen. Macron hat vor kurzem einen Plan gegen Radikalisierung vorgestellt. Darunter Schulpflicht ab 3 Jahren oder keine Imame mehr aus dem Ausland. Doch viele in Frankreich befürchten, dass die Ermordung von Samuel Paty nicht das letzte Attentat war.
Den Schülern Toleranz zu vermitteln, sie zu lehren, dass man einer anderen Meinung mit Argumenten, nicht mit Hass, Fäusten oder gar mit Messern begegnet, das zählt wohl zu einer der wichtigsten Aufgaben von Pädagoginnen und Pädagogen. So wie es der ermordete Lehrer in Frankreich umsetzen wollte. Doch auch in Deutschland berichten Lehrkräfte zunehmend über ein Klima der Einschüchterung. Über die Schwierigkeiten, etwas zu vermitteln, was selbstverständlich sein sollte, berichtet Philipp Wundersee.
Wir haben sie darauf vorzubereiten, auf den Weg in eine säkulare Gesellschaft. Und das ist ganz wesentlicher Auftrag der Schule, dass wir eben dort die Integrationsarbeit leisten.
Rolf Hasselkus, Lehrer in Bonn, fasst alle seine Schüler offen und wissbegierig. Doch eine erschreckende Erfahrung hat er gemacht. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo 2015 spricht er über Meinungsfreiheit im Unterricht, zeigt Karikaturen.
Als ich dann zur nächsten Stunde in die Klasse kam, stand dort an der Tafel der Spruch, auch der IS kriegt dich. Und da fuhr es mir doch ganz schön in die Glieder und merkte, mein Gott, das ist doch irgendwie eine Art des subtilen Drucks, den ich jetzt so spüre.
Es gibt fundamentalistische Strömungen bei allen Religionen, aber immer häufiger im Islam. Lamia Kador unterrichtet Religion in Duisburg und berichtet von Antisemitismus, von religiösen Fundamentalisten in ihrer Klasse.
Ich hatte auch schon Schüler, die versuchten in meinem Unterricht alle anderen Mitschüler von ihrem fundamentalistischen Islamverständnis zu überzeugen und das quasi als Werbeplattform benutzten, um alle anderen davon zu überzeugen, dass das der wahre Islam ist.
Zahlen dazu gibt es nicht. Lehrerverbände berichten in Deutschland von Einzelfällen, aber die schaden der Mehrheit der Muslime.
Es bringt ja nichts, alle Muslime unter Gruppenverdacht zu stellen und dann zu sagen, der Islam ist eine ganz abscheuliche Religion, weil man dann eigentlich mit dafür sorgt, dass wir uns innerhalb unserer Gesellschaft noch viel mehr polarisieren.
Ahmed Mansour ist Psychologe. Er will die Radikalisierung junger Muslime verhindern. In Brennpunktschulen erlebt er, wie Fundamentalisten versuchen, Schüler zu manipulieren.
Solche Zustände existieren, nicht in der Intensität wie in Frankreich, aber sie sind da. Und deshalb ist mein Aufruf, wir sollen eigentlich alles tun, um die Lehrer, die Pädagogen zu unterstützen und vor allem durchdachten, nachhaltigen Konzepte zu liefern, damit wir Demokratieerziehung in den Schulen auch permanent betreiben.
Das hat Lehrer Rolf Hasselkus damals mit diesen Karikaturen versucht. Doch statt Austausch kam es zu Überreaktionen einiger Schüler. Was also tun?
Langfristig können wir das meiner Meinung nach so lösen, dass wir einerseits ganz klare Grenzen setzen müssen. Wir müssen auch dazu stehen, zu den Werten unserer Gesellschaft. Und die müssen wir auch aktiv einfordern.
Meinungsvielfalt müsse auch im Unterricht gelten. Die Schule, ein geschützter Raum, möglichst ohne Einflussnahme durch Religion und Glaube.
Viel Geld für die Großen, wenig Geld für die Kleinen. So lässt sich bislang die Subventionspolitik für die Landwirtschaft der EU mit einem Satz zusammenfassen. Und es gibt eine Menge zu verteilen für die Bäuerinnen und Bauern. Mehr als ein Drittel des EU-Haushaltes ist für die Agrarpolitik eingeplant, die nun klimafreundlicher und grüner werden soll. Die EU-Agrarministerinnen und Minister, die haben sich nun nach zähem Ringen auf eine Reform geeinigt, bei der Subventionen künftig mehr an Umweltauflagen gebunden sind. Aber was die EU als Systemwechsel feiert, darüber sind Umweltverbände schwer enttäuscht. Es bleibt dabei. Immer noch bekommen die Großen das meiste Geld. Gudrun Engel.
Landwirt Jürgen Maurer ist zufrieden. Die Zuckerrübenernte läuft auf Hochtouren in Kupferzell im Hohenlohischen. Ackerbau und Viehzucht. Sein Bauernhof ist schon seit 1903 in Familienbesitz. Und mit Sohn Jonas steht die nächste Generation schon bereit.
Eigentlich hat er Bock drauf, den Laden zu übernehmen, ob er es machen kann, ob die Rahmenbedingungen bis dahin noch so sind, dass man guten Gewissens sagen kann, Junior, übernimmt den Betrieb. Das müssen wir dann entscheiden, wenn es soweit ist.
Denn die europäische Agrarreform soll Neuerungen für die Landwirte bringen, besonders in Sachen Klimaschutz. Die ganze Nacht wurde an dem Kompromiss der EU-Mitgliedstaaten getüftelt, gestritten vor allem über die Koppelung von Umweltauflagen an die Auszahlung von Subventionen. Für die Bundeslandwirtschaftsministerin ein Systemwechsel.
Das heißt am Ende, dass Umweltleistungen, Klimaschutzleistungen, Leistungen für das Allgemeinwohl, die nicht der Ertragssteigerung oder der betrieblichen Einkommenssteigerungen automatisch dann zugutekommen, dass das auch honoriert wird.
Das Agrarbudget ist der größte Posten im EU-Haushalt. Es geht um etwa 58 Milliarden Euro jährlich. Etwa 40,6 Milliarden davon sind Direktzahlungen, geknüpft einzig an die Betriebsgröße. Etwa 17,4 Milliarden sind für Klimaschutz, Umweltschutz und Tierwohl vorgesehen. Neu ist jetzt, ab spätestens 2025 sollen ca. 8,1 Milliarden der Direktzahlungen an klimafreundliche Maßnahmen geknüpft werden. Doch nach diesem Vorschlag würde nach wie vor mehr als die Hälfte aller Subventionen alleine für Flächenbesitz verteilt und nicht etwa für Schutzmaßnahmen wie Brachflächenhecken und Blühstreifen. Kritik daran aus dem Europäischen Parlament.
Die Vergabe von Geldern für Fläche ist so, als würde man Kindergeld nach Quadratmeter Kinderzimmer auszahlen. Das ist einfach nicht fair und es ist nicht gerecht und bringt vor allen Dingen keinen Nutzen.
Wir müssen davon wegkommen, diese Zahlung allein an die Fläche zu binden, sondern wir müssen diese Zahlung an Umweltleistungen binden.
Weg von der Flächenprämie, vom Gießkannenprinzip, das fordern auch Umweltschutzorganisationen.
Frau Klöckner hat es als Systemwechsel verkauft, da mussten wir lachen. Das ist Business as usual und damit wird die Artenkrise nicht aufgehalten und die Klimakrise auch nicht.
In Kupferzell sieht Landwirt Jürgen Maurer das anders. Die Reform, für ihn ist sie ein guter Kompromiss zwischen Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit. Man dürfe nicht immer von einem Extrem ins andere fallen.
Wir denken in Generationen, wir denken langfristig und das kann man nicht sofort wieder auf den Prüfstand stellen und einer Remontierung unterziehen und sagen, ist alles falsch, wenn es noch gar nicht gewirkt hat.
Auch konventionelle Landwirte wie er, sagt Jürgen Maurer, könnten mehr für den Umweltschutz leisten, aber rechnen müsse es sich am Ende halt schon.
Die Einigung bei der EU-Agrarhilfe. Dazu die Meinung von Markus Preis, dem Leiter des ARD-Studios in Brüssel.
Es war wie immer in der EU. Tage und Nächte lang wird verhandelt. Im Morgengrauen gibt's eine Einigung und dann geht's los. Das große Reden von Durchbrüchen und Meilensteinen. Leider kann ich das immer seltener nachvollziehen. Auch heute Morgen nicht bei der Agrarreform. Das Geld für die Landwirtschaft macht mit 40% erneut den größten Posten im EU-Haushalt aus. Seit vielen Jahren schon wird das als unzeitgemäß für eine moderne Gemeinschaft kritisiert. Kraft und Willen, es zu ändern, hatte die EU nicht. Der Green Deal, mehr Umwelt, mehr Naturschutz, gilt spätestens seit der Europawahl als ein Thema, das auch vielen Bürgern wirklich auf den Nägeln brennt. Angemessen berücksichtigt wurde es hier, wie gesagt, beim größten Geldtopf der EU ebenfalls nicht. Die EU ist gefangen in ihren internen Zwängen. Wie ein großer Dinosaurier, der sich oft wegen seiner eigenen Fesseln kaum noch bewegen kann. Gewaltige Ziele werden von der EU-Kommission regelmäßig ausgegeben, große Erwartungen geweckt, unter Mondlandung macht man es häufig gar nicht mehr. Und dann kreist der Berg und gebiert eine Maus. Das war heute bei der Agrarreform so, das ist bei der Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit in der EU so. Und das wird wohl auch so sein, wenn Ursula von der Leyen versucht durchzusetzen, dass bei der nächsten Europawahl aber wirklich nur jemand Chef der EU-Kommission wird, der auch zur Wahl stand. Natürlich werden Brüsseler Diplomaten jetzt widersprechen, werden erklären, wie kompliziert alles ist und dass die Kompromisse doch große Erfolge seien. Als jemand, der das täglich aus der Nähe beobachtet, kann ich diese Haltung sogar verstehen, aber nicht als Bürger, der sich Sorgen macht, ob die EU noch die Kraft hat, sich selbst zu verändern. Für eine Welt, die das um uns herum in rasender Geschwindigkeit tut.
Die Meinung von Markus Preis. Es war eine wochenlange Hängepartie. Am Ende entschied der oberste Gerichtshof, dass George W. Bush den Bundesstaat Florida und somit die US-Präsidentschaftswahl 2000 gewonnen hatte. Florida ist eben einer dieser hart umkämpften Swing States, die ein fundamentaler Pfeiler auf dem Weg ins Weiße Haus sind. Und auch dieses Mal könnte der Sunshine State ein Zünglein an der Waage sein. Trump hat 2016 hier gewonnen, vor allem mit den Stimmen betagter weißer Wählerinnen und Wähler. Doch wie Verena Bünden im Rahmen unserer Korrespondentenreise rund um die US-Wahl berichtet, ausgerechnet in Florida gibt es nun Risse im Fundament von Trumps Basis.
It is a beautiful day here in the villages. Love it right now. It's 934 WVLG.
Es ist ein ganz normaler Morgen in Floridas Rentnerparadies. Senioren treffen sich zum Frühsport in einer heilen Welt, die am Reißbrett nur für sie entworfen wurde. The Villages, eine Art pittoreskes Disneyland für Rentner, traditionell konservativ. Doch inmitten der Idylle regt sich Widerstand. Ed McGuinty ist 71 und war sein ganzes Leben unpolitisch. Hier aber demonstriert er seit 3 Jahren jeden Tag gut sichtbar gegen Trump und für Biden und mischt die Rentnergemeinde auf.
Beep, 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 beep. That's a Biden.
Kurzes, mehrfaches Hupen, das ist ein Biden-Unterstützer. Wer einfach nur lange auf die Hupe drückt, ist ein Trump-Anhänger.
That's a Trump-Supporter.
Inzwischen hat McGuinty ein paar Mitstreiter, die ihn schützen. Für seinen Protest wurde er in der Rentnerzeitung gemobbt, wurde geschlagen, bekam sogar Morddrohungen. Fast 1200 Mal war ich schon hier draußen. Die Leute in den Villages, vor allem die Demokraten, sagen, seit 3 Jahren sitzt er da und keiner hat ihn bislang gekillt. Vielleicht können auch wir es wagen, ein Joe-Biden-Schild an unserem Haus aufzustellen. Es war noch nie einfach, Demokrat zu sein in The Villages. Die örtliche Zentrale der Demokraten ist außerhalb angesiedelt. Innerhalb der Kolonie will keiner an sie vermieten. Dafür wirkt Pappkamerad Biden hier deutlich jünger und trotz den Spannungen draußen. Früher konnten wir nebeneinander leben. Wir haben Demokraten oder Republikaner gewählt und konnten doch noch als Freunde miteinander Golf spielen. Das ist jetzt vorbei. Es gibt Feindseligkeiten, Vandalismus, Beschimpfungen. Es ist sehr hässlich geworden. Und doch, in diesem Wahlkampf bemerken die Demokraten Zulauf bei den betagten Wählern. Viele Rentner fühlen sich als Risikopatienten von Trumps Corona-Politik im Stich gelassen, fürchten um ihre Kranken- und Rentenversicherung. Deswegen traut sich Charlie Stepnowski was und platziert sein Biden-Schild zum Golfplatz hin. Die Freunde hier könnten vielleicht einige Golfbälle in meine Richtung schlagen, ist wohl zu erwarten, aber dafür bekomme ich ein paar extra Golfbälle. Eine parkende Provokation. Ausgerechnet vor der Zentrale der Village-Republikaner. Die hat Räume in bester zentraler Lage. Nach wie vor stellen die Republikaner die Mehrheit im Rentnerpark. Allerdings sind sie zunehmend beunruhigt über diese aufmüpfigen Demokraten. Ich mag Amerika, wie es ist. Ich will keine Veränderung. Ich will nicht, dass es sozialistisch wird oder schlimmer. Wir mögen, dass ein Geschäftsmann am Ruder ist. Ich finde die Demokraten sehr unverblümt, gemein und vulgär. Neulich haben wir Trump-Schilder hochgehalten und wir haben viele Mittelfinger gesehen und Pöbeleien. Jeden Abend Seniorentanz in The Villages. So jung geblieben die Rentner hier auch rocken. Krankenversicherung für alle oder Abschaffung von Studiengebühren, Forderungen des linken demokratischen Flügels, gelten als bedrohlicher Sozialismus. Da doch lieber Trump, der sei gut für den Aktienmarkt, auf den viele ihre Altersversorgung stützen. Manche würden sich mit dem politischen Gegner sogar prügeln. Hier gibt's ein paar Biden-Anhänger, die sind alle Stänkerer. Ich bin 3-mal schon fast verhaftet worden. Ein Kerl hat sich über meine Fahnen lustig gemacht, ein anderer über Mr. Trump. Ich habe gesagt, lass uns nach hinten gehen, wir können das unter uns regeln. Ich bin ein Mann, wir können reden, aber du zeigst mir nicht den Mittelfinger und sagst zur Hölle mit Mr. Trump. Das gibt's hier nicht. Der späte Aktivist McGuinty und seine Mitstreiter haben dennoch nicht vor zu weichen, bis die Wahl in ihrem Sinne entschieden ist. Joe Biden wird Trump in den Hintern treten. Joe Biden wird gewinnen. Dann werde ich die nächsten paar Jahre mit einem neuen Schild rumfahren, mit der Aufschrift: Village-Demokraten sind hier, um zu bleiben. Ich will, dass diese Leute wissen, wir lassen uns nicht mehr von ihnen herumschubsen. Mit stolzem Altersstarrsinn will Ed morgen wieder hierher kommen. So schnell wird wohl keine Ruhe einkehren in Floridas Rentner-Idyll.
Und genau dort steht jetzt unsere Kollegin Verena Bünden in Florida. Welche Konsequenzen könnte das denn für Präsident Trump haben, wenn die älteren Wählerinnen und Wähler jetzt nicht mehr so geschlossen hinter ihm stehen?
Na, hier in diesem wichtigen Swing State Florida kann das durchaus Auswirkungen haben. Denn Trump hat hier ja 2016 nur knapp vorne gelegen mit 1,6% vor Hillary Clinton. Bei Floridas Rentnern hatte er aber den komfortablen Vorsprung von 17%. Das scheint diesmal anders zu kommen. Und auch wenn hier in The Villages die Mehrheit nach wie vor republikanisch wählen wird, schon kleinere Verschiebungen bei den Senioren von 10-20% können Auswirkungen haben. Denn Floridas Wähler sind, jeder fünfte Wahlberechtigte hier in Florida ist im Rentenalter. Und die Senioren sind eben diejenigen, die besonders verlässlich zur Wahlurne gehen. Dementsprechend sind sie besonders stark umworben. Und wir haben eben gehört, dass Trump wohl übermorgen am Freitag in The Villages kommen soll.
Die älteren Wählerinnen und Wähler sind das eine. Nun ist Florida aber auch ein sehr von Latinos geprägter Staat. Welche Rolle spielen die denn?
Die Latinos haben hier in Florida eine Art Sonderrolle, denn hier ist es so, dass sie vor allen Dingen aus Staaten wie Kuba, Venezuela und Nicaragua ursprünglich herkommen. Das heißt, sie sind irgendwann einmal vor linksgerichteten Regimen geflohen. Und Trumps Wahlkampfstrategie ist es ja, Biden mit Sozialismus gleichzusetzen. Eine Botschaft, die er bewusst platziert, auch mit spanischsprachigen Wahlwerbespots. Und das scheint hier zu wirken. Floridas Latinos sind laut Umfragen bereit, in deutlich größerer Anzahl Trump zu wählen diesmal. Das heißt, sie könnten womöglich die Gruppe sein, mit der Trump seine Verluste bei den Rentnern wieder ausgleichen kann.
In knapp 2 Wochen wissen wir mehr. Dann ist die Wahl am 3. November. Vielen Dank, Verena, nach Florida für diese Information. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig schärfer verfolgt und bestraft werden. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Judith Rakers.
Das Bundeskabinett billigte einen Gesetzentwurf, der höhere Strafen, mehr Vorbeugung und eine bessere Qualifizierung der Justiz vorsieht. Die Taten sollen künftig nicht mehr als Vergehen, sondern als Verbrechen gelten. Justizministerin Lamprecht sprach von einem umfassenden Paket, um Kinder zu schützen. Weiteres Thema im Kabinett waren die Befugnisse der Geheimdienste. Die Koalition will dem Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und militärischen Abschirmdienst künftig erlauben, Kommunikation über verschlüsselte Messenger-Dienste wie WhatsApp mitzulesen. Aus der Opposition kommt Kritik. Grüne und FDP bezeichneten das Vorhaben als bürgerrechtsfeindlich und Eingriff in die Grundrechte. An der Börse stand das Debüt des Unternehmens Compleo im Mittelpunkt. Es entwickelt und baut Ladesäulen zum Ausbau von Elektromobilität. Mehr dazu von Anja Kohl.
Compleo beliefert vor allem Unternehmen wie die Telekom oder die Post, die ihre Firmenautos auf alternative Antriebe umstellen, dafür Ladelösungen brauchen. Mit dem Börsengang flossen gut 40 Millionen Euro in die Firmenkasse. Damit soll die Produktion ausgebaut werden. Aktuell finden ca. 80% der Ladevorgänge von E-Autos privat statt, vor dem Haus oder der Wohnung. Zudem haben Städte und Gemeinden 30.000 öffentliche Ladepunkte eingerichtet. Um den künftigen Bedarf für E-Autos zu decken, brauche es viel mehr, bis zu 1 Million noch in diesem Jahrzehnt, schätzt der Automobilverband. Dazu bis zu 11 Millionen privater Ladepunkte. Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg der E-Mobilität. Denn wer kauft sich ein E-Auto, das er nicht laden kann?
Wenige Tage nach dem Ausstieg aus Gesprächen über einen Handelsvertrag mit der EU kehrt Großbritannien an den Verhandlungstisch zurück. Die Beratungen könnten noch in dieser Woche wieder aufgenommen werden, sagte ein Sprecher von Premierminister Johnson. Damit wächst wieder die Chance, dass ein harter Brexit zum Jahreswechsel mit Zöllen und Handelshemmnissen vermieden werden kann. Auf der Berliner Museumsinsel sind mehr als 60 Ausstellungsstücke beschädigt worden. Ägyptische Sarkophage, Steinskulpturen und Gemälde wurden mit einer öligen Flüssigkeit besprüht. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Die Taten wurden offenbar bereits Anfang Oktober verübt, aber erst jetzt öffentlich gemacht. Die Hintergründe sind unklar.
Man könnte diesen gigantischen Berg als Touristenattraktion bezeichnen. Es klingt auf jeden Fall besser als Müllhalde, was dieses mehr als 500 Meter hohe Massiv an der Grenze von Hessen zu Thüringen in Wirklichkeit ist. Der Abfall des Kalibergbaus, der dort schon seit fast 120 Jahren anfällt. Wie lebt es sich in einer Region, wo der Bergbau die Arbeit sichert und gleichzeitig die Landschaft zerstört? Unser Reporter Moritz Zimmermann war mittendrin zwischen Berg und tiefem, tiefem Schacht rund um das hessische Heringen und hat Antworten auf diese Frage gefunden.
Die Werra. Auf 280 Kilometern fließt sie durch hessisch-thüringisches Grenzgebiet. Von oben wunderschön. Und wer seine Angel in den Fluss hält, der fängt mit etwas Glück gar einen Hecht. Und das, obwohl die Werra lange ein besserer Abwasserkanal war. Der Grund liegt tief unter dem Fluss, der Kalibergbau. Geschichtsträchtig, Wirtschaftsfaktor und ein massiver Eingriff in die Natur. Den sie vollzieht, Theresa Schellhaas, Kind der Region und von Beruf Bergbautechnologin. Die Bedingungen ihrer Arbeit extrem.
Hier unten ist immer das gleiche Klima, es gibt hier unten keinen Regen, es gibt keine Sonne. Also egal zu welcher Tages- und Nachtzeit ich hier meine Schicht habe, ich werde nie Tageslicht sehen.
Gerade bohrt sie neue Löcher für die nächste Sprengung, um das Kalisalz aus dem Boden zu holen. Faszination Bergbau. Und trotzdem sind die Menschen hier naturverbunden.
Ich liebe trotzdem meine Waldspaziergänge oder ich wohne in einem kleinen Dorf. Natürlich liebe ich trotzdem die Natur, aber die findet man hier unten halt nicht.
Ein Leben voller Kontraste. Um zu verstehen, wie die Menschen hier ticken, reicht ein Blick in die Umgebung. Tausende Vogelarten, Highland-Rinder im Naturschutzgebiet und dahinter der Berg. Der sogenannte Monte Cali. Mit jedem Salzkorn wächst er, ist über 500 Meter hoch. Der Abfall der Kaliproduktion wird hier aufgehäuft, ein Müllberg. Für dessen Erweiterung gerade wieder eine Genehmigung erteilt wurde. Die ist nötig, weil 70% des abgebauten Salzes Abfall ist. Der Rest wird unter anderem zu Düngemittel, so der Unternehmenssprecher. Der weiße Abfall gibt der Region ihren Namen, Land der weißen Berge.
Dieses Identifikationsmerkmal, dieses Einstellungsmerkmal Land der weißen Berge, das so ein bisschen auch wie so ein touristischer Slogan klingt, so ist er ursprünglich wohl auch gemeint gewesen, bildet natürlich schon ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl bei den meisten Menschen in der Region. Es gibt natürlich auch welche, das braucht man nicht beschönigen, die sagen, das ist ein Schandfleck.
4 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht das Unternehmen. Es ist der mit Abstand größte Arbeitgeber hier. Alles hängt mit K+S zusammen. Arbeitsplätze, Wohlstand, Umweltzerstörung. Was macht dieser Zwiespalt zwischen Ökologie und Ökonomie mit den Menschen, die hier leben? Wir treffen Hans-Jürgen und Reinhilde Kessler. Er hat 48 Jahre bei K+S gearbeitet. Sie ist hier in der Bergbaustadt Heringen geboren und geblieben. Früher wurden flüssige Kaliabfälle nicht aufgehäuft, sondern unbegrenzt in den Fluss geleitet. Für sie als Kinder hieß das, Spielen am Fluss war tabu.
Die Werra war für uns eigentlich kein Ziel, sage ich mal. Also wir haben uns so gut wie nie hier an der Werra aufgehalten, weil die Werra war früher ein toter Fluss.
Heute sind die Kesslers gerne hier. Ein paar Kilometer entfernt, in Merkers, ist die Werra sogar der Lieblingsort von Angler Dominik Schulz. Sie ist sein Revier. Die Zeiten, in denen Abwässer aus dem Bergbau eingeleitet wurden, kennt der 26-Jährige aus Erzählungen.
Die Fische können eben einen gewissen Salzgehalt nicht vertragen. Der einzige Fisch, der hier noch sozusagen in einer großen Mehrheit vertreten war, war der Aal gewesen. Das weiß jeder, der kommt aus der Saragossa-See, das ist Salzwasser, der kam damit klar.
Die Werra hat sich einigermaßen erholt. Hecht und Barsch sind so zurückgekehrt. Auch weil die Menschen, die hier wohnen und das Unternehmen, aufeinander zugegangen sind.
Es geht nur miteinander, es geht nicht mehr gegeneinander. Es wurde viele Jahre eben auch gegen Kali geklagt. Das führte meistens zu keinem Ergebnis. Und heute möchten wir eben einfach mit Kali was erreichen und auf die Beine stellen. Und das funktioniert aktuell ganz gut.
Unter Tage erklärt der Unternehmenssprecher wie. Für die Genehmigung des neuesten Verfahrens, des sogenannten Einstapelns flüssiger Abfälle in stillgelegten Bergwerksbereichen, braucht es eine aufwendige Änderung des Staatsvertrags zwischen Hessen und Thüringen.
Wann hat K+S das ökologische Gewissen entdeckt?
Das ökologische Gewissen in der Form, wie es jetzt hier die Verbesserung in der Werra betrifft, ist inzwischen deutlich über 10 Jahre alt. Wir wollen auch im nächsten oder jetzt im begonnenen Jahrzehnt die Konzentration in der Werra senken.
Für das Ehepaar Kessler und alle, die wir hier getroffen haben, gehört all das ohnehin zusammen. Bergbau und Natur. Denn ohne Kali würden sie hier wahrscheinlich nicht leben.
So, und nun versalzt uns Claudia hoffentlich nicht die gute Laune, was die Wetteraussichten betrifft, oder?
Na, das kommt drauf an, auf was man sich jetzt freut, auf so richtiges Herbstwetter, dann bin ich genau dabei, wobei es morgen noch mal ziemlich warm sein wird. Und heute hatten wir in vielen Regionen sogar den wärmsten Tag dieser Woche. Mülheim im äußersten Südwesten Deutschlands, 22,7 Grad. Pernennich im Saarland 22,1, München Stadt 21 Grad. Der Föhn hat nicht so ganz durchgeschlagen, sonst wäre es direkt am Alpenrand noch wärmer geworden. Und Rekorde wurden nicht erreicht, weil in Mülheim, da gab es schon mal 28,3 Grad 2006. In der letzten Dekade des Oktober. Im Saarland 2012 mit 24,3 Grad liegt auch deutlich über den 22,1 und in München 25,4 Grad. Das war 1989, also keine neuen Rekorde, aber warm war es heute trotzdem. Und auch morgen kommen wir zumindest in einigen Regionen nochmal an die 23 Grad. Jetzt in der Nacht, Schauer aus Westen, Im Süden lockert es auf, auch nach Osten hin immer mal wieder Wolkenlücken. Morgen tagsüber ziehen dann neue Schauer rein und aus Südwesten, aus Frankreich, breitet sich ein Regengebiet aus. Nördlich davon dann einzelne Schauer und auch mal ein kurzes Gewitter. Im Südosten Bayerns bleibt es am längsten sonnig. Morgen früh dort, wo am häufigsten die Sterne zu sehen sind, auch am kühlsten mit 4 bis 9 Grad. Sonst sind es 11 bis 15 Grad, recht mild morgen früh. Am Nachmittag dann noch mal bis zu 23 Grad, allerdings nur in der Lausitz. Insgesamt wird es auch nach Osten und Nordosten hin am wärmsten, aber selbst im Westen noch mal Höchstwerte von bis zu 20 Grad. Die nächsten Tage bringen dann erneut Schauerwetter am Freitag. Einzelne Gewitter sind dabei, dann noch mal 18 Grad am Niederrhein und 15 Grad im Norden, da auch ab und zu nass. Der Samstag bringt einzelne Schauer, die abziehen, dann immer mal wieder Sonnenschein. Aber auch der Samstag, der erste Tag des Wochenendes, wird eher wechselhaft.
Aber das sind doch alles in allem recht bekömmliche Aussichten. Vielen Dank, Claudia, dafür. Das war's von uns bei den Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt der Dokumentarfilm Frühwarnsystem, der fragt, ob und wie das Bundesamt für Verfassungsschutz tatsächlich als Frühwarnsystem gegen Feinde unserer Demokratie funktioniert. Das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber, das meldet sich um 0:20 Uhr und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.